Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Sie hat viele Gedichtbände herausgebracht und das Besondere bei ihr ist, dass diese Gedichtbände nicht nur in Kärnten erscheinen, wie es oft passiert mit Kärnten-Slowenen, die zur slowenischen Minderheit gehören, sondern sie veröffentlicht ihre Gedichtbände wirklich bei den größten slowenischen Verlagen und wird als eine slowenische Lyrikerin wirklich wahrgenommen. Das zeigen auch die Preise, die sie bekommen hat, also auch den Prešeren-Sklad-Preis und so weiter. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier sein dürfen. Wir stellen das neue Gedichtband oder die neue Übersetzung des Gedichtbandes vor. Es heißt, was wir sind, wenn wir sind, ins Deutsche von Klaus Detlef Olof übertragen, wie alle ihre Gedichtbänder. Und wir versuchen darüber zu sprechen. Wir hören auch ein paar Gedichte. Zunächst aber möchte ich noch ein bisschen den Hintergrund erklären und eine Frage stellen. Und zwar Zvitka Lipusch, ihr Vater ist der berühmte Schriftsteller Florian Lipusch, der auch Slowenisch schreibt und auch zu der slowenischen Minderheit in Kärnten gehört und sich immer für die slowenische Sprache und Kultur eingesetzt hat. Er wurde mit seinem ersten Buch, also dem Zöglik Tjaš, berühmt, dann später von Peter Handke ins Deutsche übersetzt. In diesem Jahr feiert er 80 Jahre und sein Roman wird jetzt, also die Übersetzung, hier mit dem Fabian-Hafner-Preis ausgezeichnet. In seinen Werken beschreibt er immer seine tragische Lebensgeschichte, also seine Mutter wurde in einem KZ umgebracht, sein Vater war schwer traumatisiert vom Krieg und das beschreibt er auch in dem neuen Film, der entstanden ist bei ORF über ihn. Und die erste Frage wäre, wie ist es in so einem Umfeld aufzuwachsen? Also haben Sie als Kind von dieser Tragödie was mitbekommen? War das präsent? Hat man darüber gesprochen in der Familie? Oder hat der Vater das eher in der Literatur verarbeitet? Und wie ist es überhaupt als Kind mit einem Schriftstellervater aufzuwachsen?
Erstens mal einen schönen guten Morgen allen zu der Frage. Es ist vielleicht als Kind, man nimmt alles als gegeben wahr und es ist sicherlich nicht, es ist alles eine Normalität. Es kommt sozusagen, die Hinterfragung kommt vielleicht erst später. Und von dieser Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg und dem Umgang danach mit der im Prinzip Opfergeschichte, das war etwas, was nicht nur sozusagen meine Familie betroffen hat, sondern dem Tal, in dem ich aufgewachsen bin, war das eine Gegebenheit eigentlich fast bei allen Familien. Und das war für mich sozusagen diese Art von seltsamer, eigentlich verdrängter Opfergeschichte in der slowenischen Minderheit, war ein Teil, mit dem wir alle aufgewachsen sind. Und deshalb, wenn man es als Kind nimmt, man das als die Normalität wahr. Viele Jahre später sozusagen ist das eigentlich, kommt so ein Reflexionsprozess, wo man wahrnimmt, dass das vielleicht nicht die Geschichte der Mehrheit ist.
Ja, das ist wirklich was ganz besonders Schreckliches, was da passierte. Vielleicht könnten wir ein Gedicht gleich dazu hören, ein Gedicht über die zwei Großmütter.
Ich lese ein Gedicht aus dem letzten Gedichtband vor, in der Übersetzung von Klaus Detlef Olof. Perpetuum mobile. Beide Großmütter im Jenseits. Die eine aschenjung, die andere bedeckt mit Altersflecken und erdreich. Werden sie um die Fäden wissen, die sich zu einer neuen Geschichte verspinnen. Die erste, Heldin ohne Worte, ohne Körper, ein Handvoll Staub auf dem Boden eines Sees. Die andere, Protagonistin mit den Augen einer Pelagonie, mit Fingern, in denen Arbeit und Frucht daheim sind. Zusammen sind sie eine Erzählung, die wir ins Bleibende fortführen, eine Achse, um die wir uns zur Zahl drehen. Wenn die Gravitation nachlässt, wenn wir zur Summe des Ererbten und Erworbenen werden, wenn es uns in alle Richtungen davonträgt, werden Sie dann den Faden ziehen, Ihren Anteil auftrennen?
War diese Geschichte von der Familie, von dieser ganzen Umgebung oder war es was Persönliches, was Sie dazu gebracht hat, selbst dann zu schreiben und gerade Gedichte zu schreiben? Warum keine Romane wie der Vater?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich habe so angefangen, wie die meisten anfangen, in der Schule, im Gymnasium, und ich habe dann einfach weitergemacht. Ich glaube, die meisten hören danach auf, ja. Und ich habe irgendwo von Charles Simic mal gelesen, dass er, also ich glaube, die meisten kennen ihn, ein großartiger amerikanischer Lyriker, und der inzwischen auch, glaube ich, so um die 80 Jahre alt ist, und der jedes Jahr nach Hause zu seiner Mutter gekommen ist, und sie hat ihm jedes Jahr gefragt, na und, schreibst du noch immer Gedichte? Und sie immer verglichen, wie die anderen alle möglichen Karrieren eingeschlagen hat und sie ihn immer als sozusagen den absoluten Loser gesehen hat, weil er mit 80 Jahren noch immer Gedichte schreibt. Und so ist es vielleicht auch für mich. Also ich werde oft gefragt, wann ich sozusagen erwachsen werde und zumindest in Roman aufsteige, aber anscheinend werde ich nicht erwachsen.
Ja, nee, das habe ich so auch nicht gemeint. Vielleicht noch eine Frage zu der Sprache. Also Ihr Vater ist dafür bekannt, dass er sehr, sehr schön Slowenisch spricht. Also kein Dialekt, sondern eine sehr schöne slowenische Sprache, und Sie auch. Das wurde offensichtlich in Ihrer Familie gepflegt. Wir haben auch gestern Abend von Florian Lipusch gehört, dass in den slowenisch sprachenden oder ehemaligen slowenischen Dörfern jetzt nur noch ältere Generationen Slowenisch sprechen, das auch nur noch Dialekt, und die Kinder gar kein Slowenisch mehr sprechen. Wie haben Sie sich dazu entschlossen, nur auf Slowenisch zu dichten, obwohl Sie genauso gut auf Deutsch dichten könnten und vielleicht auch, ich weiß nicht, zu anderen Verlagen dann kommen würden oder so? Haben Sie sich das bestimmt schon mal überlegt, oder?
Also ich habe von Anfang an, das war, glaube ich, nicht so eine rationale Entscheidung, sondern es war vielleicht die Sprache, die mir emotional viel näher war und eben auch ist als die anderen. Und ich so angefangen habe und eigentlich darin verblieben bin. Es kommt vielleicht auch dazu, dass ich ein bisschen eine andere Lebensgeschichte habe. Also ich bin sozusagen durch eine slowenische Schulung gegangen. Ein großer Unterschied zu den Generationen, die vor uns waren. Weil wir sind eigentlich die Generation, würde ich sagen, die wir die Früchte der älteren Generation heimtragen können, in einem Sinne. Denn ich bin in ein slowenisches Gymnasium gegangen, das hat es eigentlich vorher nicht gegeben. Ich habe ja auch Slawistik studiert, also ich habe sozusagen ziemlich auch eine Ausbildung in dieser Richtung gemacht. Und das war sicherlich früher auch nicht möglich. Und zugleich auch die Generation vor uns hat auch die Literatur in dem Sinne von diesen nationalen Verantwortung eigentlich auch befreit und hat auch uns, die später Kommenden, die Möglichkeit gegeben, uns zu entscheiden, welche Art von Literatur wir machen, ob wir auch in dieser Sprache bleiben oder nicht. Ich glaube, das hat die Vorgängergeneration für uns gemacht. Und durch das, dass ich vielleicht so lange in den USA gelebt habe, muss ich auch sagen, dass Slowenisch eigentlich meine einzige Konstante geblieben ist über die Jahre. Also ich habe auch, so mal hier zu sagen, ich habe fast 15 Jahre überhaupt nicht Deutsch gesprochen. Ja. Also ist auch jetzt das irgendwie eher eine Rückkehr.
Schön. Könnten wir vielleicht ein Gedicht auf Slowenisch jetzt hören und dann die deutsche Übersetzung?
Okay. Okay, dann nehme ich ein kürzeres, weil ich beide Varianten lesen muss, oder? Ja. Kiesi kosi. Pesen, ki bi rada šla na fešto, se zazre na papir in vpraša. A je to vse? Skozi zid udarja bas, na sosedovem balkonu se gnetijo kadilci, na stopnišču se opotekajo parčki, zadeti od hormonov. Zakaj jaz večer za večerom zrem trdno, trajno, skoraj da večno v nebo? Merim utrip vesolja, zvezdni prah na obrveh nočnih prividov. Nehaj me plesti v kitice, raje me pregani v papirnat avionček in spusti skozi okno. Vielleicht sage ich zum Deutschen hier noch etwas voraus. Das ist eigentlich ein Zyklus, besteht aus drei Gedichten mit dem Titel Wo du bist, wenn du bist. Und es geht eigentlich ums Schreiben. Und nachdem wir hier tausenden Bücher sehen, habe ich gedacht, ich will das auch. Ja. Das Gedicht, das gern auf das Fest ginge, wirft einen Blick aufs Papier und fragt, ist das alles? Durch die Wand schlägt der Bass, auf dem Nachbarbalkon drängen sich die Raucher, im Treppenhaus schwanken die Pärchen, heimgesucht von Hormonen. Warum starre ich Abend für Abend fest, ausdauernd, fast ewig an den Himmel? Messe den Pulsschlag des Alls, den Sternenstaub auf dem Braun nächtlicher Trugbilder. Höre auf, mich in Strophen zu flechten. Falte mich lieber zu einem Papierflieger und lass mich aus dem Fenster.
Danke. Vielleicht noch eine Frage dazu. Also ich habe schon vorher erwähnt, dass Ihre Gedichte wirklich bei den bedeutendsten slowenischen Verlagen erscheinen. Wie fühlen Sie das? Also die slowenische Minderheit in Kärnten sagt oft, sie wird als Minderheit auch vom slowenischen Staat stiefmütterlich behandelt. Und so haben Sie das je an eigener Haut erfahren? Oder wie sind Ihre Erfahrungen auch mit den slowenischen Lektoren, mit den Verlegern, mit Dichterkollegen?
Ich kann das eigentlich schwer sozusagen als allgemeine Aussagen sagen, denn ich lebe, ich meine, für mich ist das manchmal seltsam, als Kärntner slowenische Autorin wahrgenommen zu werden, weil ich ja über 20 Jahre nicht mehr in Kärnten lebe.
Ja. Ich bin ein bisschen näher
dran. Okay, weil ich über 20 Jahre ja nicht mehr in Kärnten lebe. Und das war auch deshalb eine bewusste Entscheidung, als ich in die USA gegangen bin, mir auch sozusagen, ich brauchte so etwas wie eine Zugehörigkeit, eine größere Zugehörigkeit. Und habe dann mich entschlossen, eigentlich auch meine Bücher in Slowenien zu verlegen und auch das zu akzeptieren, dass ich eigentlich zu einer Minderheit in der Minderheit geworden bin, denn es wird auf beider Seiten der Grenze, das etwas wurde anfangs etwas mit Verwunderung wahrgenommen, aber ich glaube, inzwischen hat man sich daran gewöhnt und ansonsten, man ist, wie auch immer, ich glaube, sicherlich ein Outsider, zumindest etwas jemand, der am Rande steht. Aber ich glaube, das wäre, wo immer ich meine Bücher machen würde, wäre das der Fall. Auch wenn ich jetzt anfangen würde, in deutscher Sprache zu schreiben, wäre ich auch nicht sozusagen eine reine deutschsprachige Autorin, wäre ich auch sozusagen eine Autorin mit einem Bindestrich, ja, also slowenisch-deutsche Autorin. So bin ich halt jetzt Kärntner slowenische Autorin. Ich glaube, ich komme aus diesem Bindestrich nie mehr heraus.
Okay. Aber es gibt Übersetzer, die dann über diese Bindestriche auch hinüberhelfen. Und Klaus Detlef Olaf, ein sehr berühmter Übersetzer, würde ich sagen, hat sämtliche Gedichtbände ins Deutsche übertragen. Wie ist es, wenn die Dichterin selbst die Sprache so gut beherrscht? Also arbeiten Sie dann zusammen mit dem Übersetzer, diskutieren Sie die Fragen oder so? Also mir ist hier bei dem letzten Gedicht zum Beispiel aufgefallen, dass es auf Slowenisch sehr umgangssprachlich ist, Fischta, und auf Deutsch ist es Fest, das ist ganz normal. Also wie treffen Sie da die Entscheidungen?
Also Klaus Detlef Olof hat ja, übersetzt die Gedichte jetzt auch schon über 20 Jahre. Und inzwischen haben wir, glaube ich, in einigen Dingen so eine gemeinsame Sprache gefunden. Und andererseits ist so, dass ich da teilweise mitarbeite, aber eigentlich eher also sozusagen nach dem ersten Entwurf, zweiten Entwurf, und ich auch versuche, mich rauszuhalten, denn eine Übersetzung ist eigentlich auch seine Arbeit, und dazu kommt, und jetzt kommen wir auch wieder zurück zur Sprache, ich meine Deutsch, ich komme aus Österreich, also mein Deutsch ist ziemlich anders als das Deutsch meines Übersetzers, er ist aus Lübeck eigentlich, ja. Haben wir sozusagen eine österreichische-deutsche Kommunikation, und da gibt es manchmal Änderungen diesbezüglich, wo wir uns halt nicht so einigen können oder wo wir halt jeder mal nachgibt. aber ich glaube, man muss, glaube ich, auch den Übersetzern, Übersetzerinnen die Freiheit lassen, auch wenn man die Sprache gut kann. Andererseits findet er das manchmal auch ganz angenehm, weil er einfach rückfragen kann.
Ja, genau. Könnten wir vielleicht noch eine Übersetzung hören?
Ja, mache ich. Ich lese nun mit dem Titel, im Slowenischen heißt es Kaj si, im Deutschen Übersetzung Und was möchtest du? Dieses Gedicht ist im Slowenischen genial, also gibt es ein Zitat daraus am Buchrücken, deshalb wähle ich es erstmal aus. Mein Vater wäre gern König von Spanien gewesen, meine Mutter Humphrey Bogart, Großvater hätte an der russischen Front gern den Chef der Cousine gespielt, statt aufgebrühter Sägespäne und Schneebrot Beef Stroganoff für alle. Urgroßmutter hielt alle vier Ecken des Hauses fest zusammen, damit die zerstrittene Mischpoke es nicht unter den Hammer bringt. Als sie in einer Zeitschrift das Bild der letzten hawaiischen Prinzessin sah, träumte sie von dem wundervollen Hut der Thronfolgerin, von Inseln, die sie zusammenzuhalten verstünde. Sie hätten die Amerikaner nicht um den Thron gebracht. Großonkel, bevor sich die Armada seiner Gehirnzellen gegen ihn kehrte und ihm Städte und Dörfer verheerte, wäre gern Gagarin gewesen. Ins Weltall zu fliegen hätte ihn nicht gefreut und noch weniger nach Hause. Großmutter, die gern im Sternezeichen Blumen geboren wäre, pflegt nach ihrem Tod die Familiengräber auf dem eigenen Friedhof. Und was möchtest du, wenn du die Traumschule beendest?
Also immer wieder kehren sie zu den Vorfahren zurück, zu dieser Tradition. Aber es gibt auch sehr viele moderne Anspielungen, würde ich sagen, also auch technische. Man sieht auch, dass sie Informatikerin sind, also mit diesem Cloud von Informationen gibt es ein schönes Gedicht zum Beispiel. Und so, ich möchte vielleicht zu dem vorletzten Gedichtband ein bisschen zurückkehren. Das gibt es noch nicht auf Deutsch, aber ich finde es ganz besonders schön und ich hätte da wirklich eine Frage, die mich interessiert. Was bedeutet der Titel? Also Podimo Vesat Gusti, wortwörtlich auf Deutsch wäre das Lass uns die Knochen bündeln gehen. Ja. Also was haben Sie damit gedacht und könnten Sie was im Allgemeinen zu diesem Gedichtband sagen?
Ich habe meistens, also gibt es in den Gedichtbändern dann so einen Bogen oder so ein Thema, das sich dann am Ende so herauskristallisiert. Und bei dem Gedichtband Podimo Vesat Gusti gehen wir bündeln die Knochen so ungefähr. Ja. Mhm. Das Gedichtband habe ich eigentlich in der Zeit in den USA geschrieben, während des Irakkrieges. Und es ist kein Kriegsbuch in dem Sinne. Aber das war die Stimmung, die plötzlich in diesem Land wirklich gekippt ist. Das war von so einem, vielleicht auch vom Titel zum Titel, das Buch vor dem hieß Obligane Sreche, die Belagerung des Glücks. Und da habe ich so irgendwie das Thema verfolgt, oder das Thema verfolgt, was mich interessiert hat, ist das Pursuit of Happiness, was ja in der USA in der Verfassung eigentlich steht. Ja. Und das war wirklich, dass das gekippt ist. Und man hat sich dort das erste Mal auch, war ein anderes Lebensgefühl. Das Gefühl von, ich würde nicht sagen Bedrohung, aber auch man hat sich plötzlich als Zuwanderin, ja. Also ich war ja dort sozusagen eine Zuwanderin. Und habe mich auch das erste Mal als eine Zuwanderin gefühlt, weil das wirklich so eine andere Stimmung im Land gekommen ist. Und aus diesem heraus ist eigentlich dieser Gedichtband entstanden, der teilweise vielleicht etwas mystisch bedrohlich geworden ist.
Also ich finde das ein sehr, sehr gutes Buch, also sehr schöne Gedichte. Und was mir immer wieder aufgefallen ist, bei diesem Gedichtband und auch bei anderen, es kommen immer wieder, also Knochen und andere Teile, also hier waren es Hirnzellen und so weiter, sehr viele medizinische Ausdrücke, also sehr viel hat ihre Poesie auch mit dem Körper zu tun. Hängt das auch damit zusammen, dass Sie jetzt auch im Bereich der Medizin tätig sind, oder wo kommt das her?
Ich weiß nicht, ob direkt mit der Medizin was zu tun hat, denn ja, ich bin jetzt schon eigentlich lange in dem, vielleicht eher so, dass ich so, ich würde sagen, ich bin so ein Uni-Gewächs, ja. Ich lebe immer so im Umkreis der Universitäten, immer so am Rande der Wissenschaft, ja. Und ich vielleicht ist es so, diese Art von Annäherung, aber einer Dichterin an die Wissenschaft. Und das schwappt dann so ein bisschen über. Das sind eigentlich ziemlich getrennte Leben und die ich andererseits, also die Naturwissenschaften ja durch ihre Methodik und so weiter bewundere, weil es scheint ja alles so klar zu sein. Und das ist vielleicht so etwas, was so überschwappt, auch in diese Gedichte. Und man merkt das vielleicht ein wenig auch in meinen Zugang zu gewissen Themenbereichen.
Mhm. Vielleicht noch eine kleine Frage und dann noch ein Abschlussgedicht. Ich habe auch gesehen, bei diesen Gedichten, also neben dem Körper und so, kommen sehr oft, und das hat mich sehr überrascht, Tattoos vor. Also was bedeuten Tattoos als Symbol für Sie? Ist das entweder Schreiben auf die Haut oder sind das Symbole, die man nicht mehr wegbekommt? Oder was bedeuten diese Tattoos, die immer wieder vorkommen in Ihrer Lyrik?
Das hat, glaube ich, also Körper kommt so in verschiedenen Formen in allen Gedichtbänden immer wieder vor. Von den sehr medizinischen, von sozusagen sehr biologischen Aspekten zu eigentlich auch transzendalen. Und das Tattoo ist, hat, glaube ich, vielleicht so dieses Form, wo die Außenwelt sich wirklich an die
Oberfläche
haftet und auch irgendwie bestehen bleibt eigentlich. Also so ein seltsamer Übergang, wo dieser Körper auch wirklich im Prinzip angegriffen wird oder verändert wird. Ja.
Das fand ich sehr schön. Ja. Dürfen wir vielleicht noch ein Gedicht zum Abschluss hören?
Okay, mach
ich. Oder zwei.
Dann lese ich vielleicht das Gedicht vor, was Sie erwähnt haben, was es vielleicht eher mit meinem Berufsleben zu tun hat, ja? Dass es ein anderes ist. Und vielleicht auch zu sagen, ich leite dort eine Medizin und eine meiner Tätigkeiten sind auch diese ganzen sozusagen Jobinterviews, ja? Also wenn sich Leute in die Stellen bewerben, diese Stellenausschreibungen und Stellenbewerbungen durchzulesen und so weiter. Und ich glaube, ich habe eine zu viel gelesen oder das war meine Form davon. Das heißt, das Stellenangebot. Die Anzeige gibt es nicht mehr. Aber der Himmel lädt noch immer einen Fachmann oder eine Fachfrau für Wolkenproduktion in seine Reihen. Wegen des erhöhten Arbeitsumfangs sucht er eine findige, gewandte Person, die die Wolken vermehrt, ohne dabei Schauer oder Unwetter auszulösen. Neben technischen Kenntnissen erwarten wir gutes Kommunikationsgeschick sowie überragende Verhandlungsgabe. Denn Sie sollen Kunden, die schon seit Jahrtausenden im Schutz kristallener Sessel heilige Geschäfte abschließen, davon überzeugen, dass man sich in Hinkunft die Räume teilen wird. Wie Sie von der Notwendigkeit der Expansion überzeugen, bleibt Ihrem Urteil überlassen. Sollten Sie sich auf eine höhere Macht berufen, können Sie sie beiseite nehmen und ohne Zeugen mit dem Beschneiden der Flügel drohen. Wir setzen ausgezeichnete Kenntnis der Windsprache voraus, der Mundart, der Himmelsrichtungen und zumindest ein Grundverständnis der Althebräischen. Sind Sie ambitioniert? Haben Sie schon mal Glühwürmchen in Gläser eingelegt und leiden nicht an Höhenangst? Richten Sie Ihre Bewerbung an den Himmel unter der Chiffre Cloud. Und dann vielleicht zum Abschluss. lese das letzte Gedicht im Gedichtband. Das Warten. 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 Gleich wird es geschehen. Gleich werden sie entgleisen, die Ränder der Welt. Es wird uns davontragen in eine unbekannte Krümmung des Weltalls. Dahinjagen werden wir, Spielbälle der Sehnsucht auf namenlosen Umlaufbahnen. Hallo Großmutter, hallo Urgroßmutter, hallo Großvater. Wie makellos, wie elegant bewegt ihr euch, schneller als das Licht im Stimmschick des Todes. Wir ringen um Atem und fassen Tritt, hegen Angst, wärmen die Seelen an Altären, bitten, bitten, bitten so lange, dass wir die Stimme vernehmen, die uns geleiten und den taubstummen Weltall vorstellen und uns ein Schlaflied singen wird. Aya Tutaya, Aya Tutaya, aus mir gehst du eins, in mich gehst du ein, wenn wir die Erdengrenze überschreiten. Ich danke Ihnen.
Danke, vielen Dank.
Danke, voilà.
Vielen Dank, Svetka, für das Gespräch, für die Lesung. Vielen Dank auch allen, die gekommen sind. Das Buch ist beim Drava Verlag erschienen und es gibt es auch am Büchertisch da vorne. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
das war die Parisammel. Diese Pareco da was kleiner und Wort.
Pomembo dejansko lahko uvod, zato ker razen tega delukca ne omenimo, pa še to ne
tudi.
Jaz mislim, da sem, to je tale, zelo koncentrira, od začetka, da sem.
Tako v redu? Ok. Pa če mi kaj ne bo šlo, me boš...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.